Ja, liebe Leute, herzlichst willkommen zu Tischlein leck mich, Tischlein deck dich oder Tischlein erschreck dich. Nun, egal, ich bin heute am Start, bin bereit zum zweiten Tag aufeinander folgend wiederum das autoritäre Projekt hier auf mich zu nehmen, den Packen auf mich zu nehmen, wie Marlon Grun gern schreibt, so auch ich wende heute die autoritärste Gewalt an, die denkbar ist, nämlich sich der Sprache zu bedienen, dieses autoritäre Werkzeug, das einen so festnagelt. Und ich schrieb doch da, was ich in Folge 100 vorlas, dass ich entwischen will durch die Breschen und Maschen des Systems. Und deshalb überlege ich mir 3, 4, 5 Geschichten, die mich darstellen, einordnen können. Aber da kann mich hoffentlich doch keine wirklich totalisieren und niemand ganz durchschauen. Aber will man nicht auch durchschaut werden in der Liebe, dass es da jemanden gibt, der einen so genau anschaut und wahrnimmt, selbst noch die schmutzigen Dinge, die die Sexualität mit sich bringt oder der sonstige Alltag, wenn man so alles teilt und die alltäglichen Verrichtungen miteinander unternimmt und dem anderen da zuschaut beim Essen oder ja, gewisse, wie auch immer. Also irgendwas, wir sind ja ganz schön hohe Ausschläge am Mikrofon. Was ist da los? Naja, egal. Ich bin befreit, denn es ist wieder mal Freitag. So, also fühlt man sich scheinbar befreit. Ja, das ist leider die Illusion, die Maya-Welt, in die wir hier geführt werden als Proletarier. Es wird vorgegaukelt, jetzt seien wir ja frei und das sei ja wohl genug, 2 Tage die Woche. Aber was, ja, wenn man dann wirklich noch so produktiv sein könnte und das Leben genießen könnte am Wochenende, dann wäre es ja schön, aber so ist es leider eben nicht. Und so, ja, so fühlt man sich dann versumpft, fühlt sich nicht mehr richtig, wenn man nicht im Schoß der Firma arbeiten kann. So also das Problem, dass uns dieses anonyme Marktgesetz einflößt. Aber damit wollen wir uns heute nicht aufhalten, denn ich fühle diese Kraft in mir, die mir dieser Strom der Worte immer wieder verleiht. Ich weiß, ich fühle heute, dass es gar keine Grenze gibt, bis wohin ich gehen kann. Ich kann überall hingehen, zumindest geistig, in meinen Eroberungsfeldzügen. Ja, muss ich jetzt nicht mehr zurückschrecken. Also, lesen wir doch, um uns kurz mal aufzuwärmen, ein bisschen Heinrich Heine, den ich jetzt auch durch die Empfehlung von Hax kennengelernt habe. Das Wintermärchen, Heinrich Heine, das ist auch sehr politisch und es ist irgendwie rebellisch, wie Heine hier schreibt. Und so schön, so lustig. Und dann las ich da auf Wikipedia, er gilt als der letzte Vertreter der Romantik und gleichzeitig als deren Überwinder. Er hat sie also überwunden, indem er sie sich zunächst angeeignet und dann weiter ausgebaut, zu Ende gedacht hat. Das ist ja wunderbar. So auch ich vielleicht. Dieses Romantische muss ich weiter erforschen. Aber heute jetzt nicht, auch dieses Werk von Hax zur Romantik will ich eigentlich nicht weiter erforschen, weil erstmal sind andere Essays, politische Essays, Schriften von Hax noch wichtiger, der eben ein sehr guter Essayist war, wo ich noch nicht mal so sicher bin, ob seine Dramas wirklich so gut sind. Ich
kenne ich noch gar nicht zum Großteil, aber die Essays auf jeden Fall. Seine Dramen, ja. Heinrich Heine. Kaput 1. Diese Kapitel heißen immer kaputt. Warum? Ich weiß nicht. War das das der normale Duktus damals? Ja, wie auch immer. Kaput 1. Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber. Der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen. In meiner Brust, ich glaube sogar, die Augen begannen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Ein kleines Harfenmädchen sang, sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme, doch ward ich sehr gerühret von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden, dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewgen Wonnen. Sie sang das alte Entsagungslied, das Aia Popeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Hallo, hallo, was geht, was geht? Ja, das kotzt mich an. Jetzt habe ich gerade gehört, da war so ein Rauschen in der Aufnahme. Aber egal, ich mache hier einfach weiter. Den großen Lümmel also. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text. Ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf der Erde schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, so wollen wir euch besuchen. Dort oben und wir essen mit euch die seligsten Torten und Kuchen. Ein neues Lied, ein besseres Lied, es klingt wie Flöten und Geigen. Das Miesere ist vorbei. Das Miserere ist vorbei. Die Sterbeglocken schweigen. Die Jungfer Europa ist verlobt mit dem schönen Geniusse der Freiheit. Sie liegen einander im Arm, sie schwelgen im ersten Kusse. Und fehlt der Pfaffensegen dabei, die Ehe wird gültig nicht minder. Es lebe Bräutigam und Braut und ihre zukünftigen Kinder. Wie die russische Revolution etwa. Ein Hochzeitskarmen ist mein Lied, das Bessere, das Neue. In meiner Seele gehen auf die Sterne der höchsten Weihe. Begeisterte Sterne, sie lodern wild, zerfließen in Flammenbächen. Ich fühle mich wunderbar erstarkt, ich könnte Eichen zerbrechen. Seit ich auf deutsche Erde trat, durchströmen mich Zaubersäfte. Der Riese hat wieder die Mutter berührt und es wuchsen ihm neu die Kräfte. Ja, wunderbar hier. Europa, das ist eben politisch. Ja, Heine wohnt damals in Frankreich, in Paris. Und dieses Buch kommt eben 1844 heraus, zur Zeit also dieser Restauration, nachdem Napoleon 1815 abgesetzt wurde. Die Ideen der französischen Revolution ist mal zurückgeschlagen worden. Aber es ist so schön, was Heine da schreibt. Er schreibt im Vorwort zum Beispiel, ja, liebe Deutschen, na, ich kann euch beruhigen, ich bin kein Vaterlandsverräter und will den Franzosen nicht den Rhein abtreten, wie meine Feinde vielleicht über mich behaupten. Aber er rettet den Deutschen, dass sie doch einfach die Ideale der französischen Revolution verwirklichen können und sagt ihnen, so würde sich dann sogar noch Elsass-Lothringen dem Deutschen Reich oder Deutschland anschließen, was damals ja noch nicht gab als Zusammenschluss, aber immerhin diesen Zollverein, so eine Art EU, heutige, ja, wie die EU eben, die auch erst eine Wirtschaftsunion war und einen Grundstein gelegt hat zur deutschen Herrschaft über den ganzen Kontinent, so auch damals legte der Zollverein die Grundlage für die preußische Herrschaft dann über Deutschland. Und da sagt er, ja, Elsass-Lothringen kann ich euch leider nicht geben, liebe Leute. Das kam dann ja erst 1871 nach dem Sieg der Deutschen über die Franzosen. In dem Krieg damals ist dann, kam Elsass-Lothringen zu Deutschland, nach dem Ersten Weltkrieg wieder zurück. Aber er sagte dann also in den 40er Jahren, ja, das kann ich euch nicht geben, aber macht ihr doch einfach hier mit der Französischen Revolution weiter und übertrefft noch die Nachbarn, weil dann wird sich Elsass-Lothringen sogar freiwillig anschließen, weil sie dann ja mehr freiheitliche Rechte haben und einfach gerne dann in Deutschland leben würden. Also frei mehr. Und ja, so ist es eben Heine einfach, dieses Gefühl gegenüber seinem Vaterland, wie ich es auch heute spüre, gegenüber diesem reaktionären Land, das man einfach nur hassen kann, aber dann liebt man es doch wieder, wenn man die Landschaften hier sieht. Auch gerade im Winter ist ja doch manchmal ganz heimelig ist, dieses Graue oder ein schöner, klarer Wintertag, wenn die Sonne scheint und man ist einfach zu Hause. Und jetzt im Sommer natürlich sowieso. Da weiß man den Sommer auch zu würdigen hier, nicht wie in Peru, wo dann etwa, ja, so nah am Äquator ist dann das ganze Jahr um gleich lang hell ungefähr. Und es gibt keine wirklichen Temperaturunterschiede oder nur kleinere. Aber ja, hier weiß man es doch zu würdigen, weil es jetzt ist so lang hell, so schön, da abends spazieren zu gehen. Und ja, so geht es mir einfach auch. Da drückt Heine wirklich etwas aus über Deutschland. Das ist einfach wunderbar. Aber ich lese hier am besten noch weiter in Kaput 2. Und übrigens kommen ja da auch einige recht heftige, recht fantasievolle Halluzinationen hier vor, dass man sich auch schon fragt, was da für Drogen im Spiel waren. Aber Heinrich Heine wird natürlich nicht genannt von Peter Hax, der eben da auf seinem Feldzug auch nur die Dichter verleumden, mit dem Drogenvorwurf belasten will, die ihm eben nicht in den Kram passen, die ihm nicht gefallen von ihrer künstlerisch-politischen Stoßrichtung her. Aber ja, weiß ich nicht, was Heine, ob Heine zusammen tot in seiner bei seinem Sterben schrieb Hax, ja, da hat er eben das Opium gebraucht als Medikament, aber ob er es auch schon vorgenommen hat, kann ich nicht sagen, aber der Verdacht drängt sich hier dann schon auf im weiteren Verlauf des Textes. Aber das ist heute nicht das Thema, sondern ich will nur noch dieses zweite kurze Kapitel hier lesen. Ich glaube, dann können wir mit was anderem weitermachen. Aber dieses Buch kann ich dann vielleicht auch irgendwie immer wieder aufgreifen. Es ist ein wunderbar jucksvoller Ton hier drin, ein so leichtsinniger Ton, den eben nur so ein Deutscher vielleicht zustande bringen kann, der im Ausland lebt und da diesen Blick zurück aufs Vaterland wirft. Kaput 2. Während die Kleine von Himmelslust getrillert und musiziert, ward von den preußischen Douaniers mein Koffer visitiert. Douaniers, die Zollbeamten. beschnüffelten alles, kramten herum in Hemden, Hosen, Schnupftüchern. Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien, auch nach verbotenen Büchern. Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken. Die Kontrabande, die mit mir reist, die hab ich im Kopfe stecken. Hier hab ich Spitzen, die feiner sind als die von Brüssel und Mecheln. Und pack ich einst meine Spitzen aus, sie werden euch sticheln und hecheln. Im Kopfe trage ich Bijouterien, der Zukunft Krondiamanten, die Tempelkleinodien des neuen Gotts, des großen Unbekannten. Und viele Bücher trage ich im Kopf, ich darf es euch versichern, mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest von konfiszierlichen Büchern. Glaubt mir, in Satans Bibliothek kann es nicht Schlimmere geben. Sie sind gefährlicher noch als die von Hoffmann von Fallersleben. Ein Passagier, der neben mir stand, bemerkte mir, ich hätte jetzt vor mir den preußischen Zollverein, die große Douanenkette. Der Zollverein, bemerkte er, wird unser Volkstum begründen. Er wird das zersplitterte Vaterland zu einem Ganzen verbinden. Er gibt die äußere Einheit uns, die sogenannte materielle. Die geistige Einheit gibt uns die Zensur, die wahrhaft ideelle. Sie gibt die innere Einheit uns, die Einheit im Denken und Sinnen. Ein einiges Deutschland tut uns Not, einig nach außen und innen. Ja. Dass also diese Rede des Mitreisenden den Huckster trifft am Zoll. Und ja. Die Zensur also wird von Hucks hier, von Heine dann eben so persifliert, die Zustände in Deutschland, wo man eben nicht so frei denken oder drucken lassen kann wie in Frankreich. Und das ist sehr witzig, aber aus heutiger Sicht eben auch ja, zweischneidig. Als Sozialisten wollen wir die Zensur wieder einführen und ganz klar sagen, wie Hucks eben, der sagte, wenn es in der DDR Pressefreiheit gibt, dann wandert er aus. Und so ist es richtig zu sagen, das ist ein reiner Schwachsinn, auf Pressefreiheit als Menschenrecht zu verweisen, so als würde davon irgendjemand profitieren, außer den Verkäufern dieser Presseerzeugnisse. Also, es ist ein Menschenrecht, nicht belästigt zu werden von derart imperialistischer Propaganda, die, ja, das muss hergestellt werden. Und da ist die Zensur dann das bessere Mittel. Die sozialistische Zensur eben. Denn Heine konnte das damals natürlich noch nicht sehen, zu was diese Meinungs- und Pressefreiheit ausarten wird, wenn diese großen Kapitalmonopole entstehen, die es damals ja noch nicht gab in der Form. Und ja, dass dann einfach egal wird, was die Wahrheit ist, der Erkenntnisdrang wird den Menschen noch so ausgetrieben, dadurch, dass einfach immer wieder diese Konzerne da ihr Staccato abfeuern, täglich, stündlich über den Ticker uns vorlaufen lassen mit dieser einen Botschaft, die Hucks beschreibt, als es gibt am Zustand der Gesellschaft nichts zu ändern. Das hat seine Richtigkeit. Gut, dann kann ich hier ein bisschen weiterlesen. In Kommunismus für Erwachsene. Im Ganzen sagte ich, naja, also es ist alles so zerstückelt. Ich hatte letztes Jahr schon in den 30er-Folgen, in den 20ern und so weiter, hatte ich schon angefangen, über diese Begriffsbildung des Stalinismus vorzulesen. Aber komm, machen wir einfach hier weiter. Kapitel 19. Kapitel 19, Seite 215. Das Dienstpersonal der Bourgeoisie nennt uns Stalinisten antidemokratisch, was doch spätestens seit Lenin eine Auszeichnung für jeden Kommunisten bedeutet, denn seit sich die Imperialisten wie selbstverständlich als Demokraten ausgeben und ihr auf institutionalisierter Gewalt beruhendes globales Generalgouvernement der Unternehmensinteressen als die einzig mögliche Demokratie propagieren, ist der Demokratiebegriff nicht mehr zu gebrauchen. Die angebliche Herrschaft der vielen ist die Herrschaft einzig der Kapitalistenklasse, wie die Vielfalt der Medien im Kapitalismus nur die vielfältige Gelegenheit der Medienkonzerne mit der Verblödung von Menschen Profit zu machen bedeutet. Die Propaganda der kapitalistischen Romantiker führt dann zu allerlei Illusionen, die sich auch Linke so von Demokratie machen. Zitat: Diktatur des Proletariats und so weiter, all diese SED-Dinge, damit hat die Partei Die Linke nichts zu tun, sagt der PDL-Sozialdemokrat Dietmar Bartsch. Und Sarah Wagenknecht glaubte 1989 an eine demokratische Reformierbarkeit des DDR-Sozialismus, wie sie heute von der Reformierbarkeit des Kapitalismus überzeugt ist. Beide Wahnideen entspringen einer Haltung, der demokratischen Romantik. Man braucht hier natürlich für das Wort Demokratie lediglich bürgerliche Demokratie, also Herrschaft der Bourgeoisie mittels kapitalistisch verfassten Klassenstaat, einzusetzen, um zu begreifen, dass mit demokratisch heute immer gemeint ist, im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung kapitalistischer Staaten, was bedeutet, dass linke Sozialdemokraten den Kapitalismus nur so weit überwinden wollen, wie das Grundgesetz und seine wirkmächtigen Ausleger und Anwender es zulassen, also gar nicht. Und die Reformer 1989 mit ihrer Forderung nach mehr Demokratie in der DDR den Kapitalismus einführen wollten. Wenn wir Stalinisten also die Demokratie verschmähen, heißt das, wir streben eine Gesellschaft an, in der keine Demokratie mehr nötig ist, weil dort die Arbeiterklasse selbst an der Macht und von der Schmach erlöst ist, sich alle paar Jahre die Verwalter ihrer Ausbeutung neu wählen zu müssen. Ja, kurzer Einschub hier, das Grundgesetz schreibt ja auch gar keinen Kapitalismus vor. Es wird da irgendwie gesagt, ja, im bürgerlichen Gesetzbuch wird das noch genau ausgestaltet und so weiter. Ist ja auch egal, ist nicht mein Thema, bin kein Jurist, aber es ist schon interessant, wie man heutzutage beherrscht. Ist das, man glaubt, es herrsche gar keine Zensur, die Meinung sei ganz frei heutzutage, aber wie man so beherrscht ist, dass sich anders, ohne begrifflich theoretische Anleitung, wie durch so ein Buch hier, würde man sich ja gar nicht trauen, sich dagegen zu stellen und zu sagen, nein, ich stehe nicht auf dem festen Bundesgrundgesetzes, ich bekenne mich nicht zu diesem freiheitlich-demokratischen Staat, zu der Grundordnung. Ja, aber was für ein Blödsinn ist das bitte? Das hebt sich ja schon selbst auf, die Vorstellung, es gäbe so eine freiheitliche Grundordnung, wird ja schon dadurch aufgehoben, dass man sich anscheinend dazu bekennen muss und es nicht möglich ist, darüber hinaus zu denken, beziehungsweise gesagt wird, ja klar, es ist doch alles erlaubt, weil es halt nicht gegen dieses Generalgouvernement geht, gegen diese Interessen der großen Monopolunternehmen. Ja, ich finde es einfach witzig immer wieder, wie frei ich hier einfach bin in meinem Podcast. Aber das ist ja auch kläglich, diese Freiheit, die nicht mehr reflektiert wird durch andere Menschen, durch euch, die mir keine Kommentare spendet. Das ist das Problem mit der Freiheit, das ist ein reiner Naturzustand. Irgendwie weiß man da nicht, was tun, wo bin ich hier, wer bin ich, was bin ich wert, die anderen müssen mich doch erst wahrnehmen. Nun ja, aber ja, also mir geht das einfach nicht aus dem Kopf mit dieser Freiheit, sich zumindest mal die Gesellschaft so vorzustellen, dass sie auch umbaubar ist, dass Dinge auch ganz anders denkbar sind, dass nicht so gesichert sein muss, dass man sagt, das Kapital, das ist doch ganz sicher. Dein Vermögen auf der Bank muss immer dir gehören, sonst wäre wirklich die Grundlage jeder Existenz hier in Frage gestellt. Aber es wird ja täglich, stündlich die Grundlage von Millionen Menschen in Frage gestellt, die kein sauberes Wasser, keinen Zugang zur Schule und so weiter haben in anderen Ländern. Also ja, aber irgendwie soll das trotzdem das System sein, das uns vor der Barbarei schützt und nicht etwa der Wahnsinn, auf der Wahnidee fußende Begriff der Demokratie, die sich angeblich hier in diesem System verwirklicht hat. Aber ja, weiter im Text. Eine Gesellschaft, in der Humanität garantiert ist durch die Statuten des Sozialismus auf Basis von Marxismus und Antifaschismus, braucht keinen demokratischen Budenzauber mehr und macht ihre Entwicklung nicht von völlig aussagelosen Wahlergebnissen abhängig, die ohnehin immer nur die Klassenverhältnisse eines Landes widerspiegeln. Jene Klassenverhältnisse sind umzuwälzen, damit die Wahlergebnisse anderes widerspiegeln. Aber um die Klassenverhältnisse umzuwälzen, wählt man keine Parteien, deren wichtigster Programmpunkt die Erhaltung der bürgerlichen Klassenverhältnisse ist. Wiederum braucht man, sind die Klassenverhältnisse einmal umgewälzt, keine Wahlergebnisse mehr, um zu wissen, was zu tun ist. Man hat dann ja Arbeiterräte. Es ist also nur folgerichtig, dass die Vertreter der Marktfreiheitsdemokratie, deren Maske sich die Kapitalistenklasse bedient, eine solche undemokratische, sozialistische Gesellschaftsform, die allen belastbaren Kriterien gemäß näher ans Ideal von Demokratie käme, als durch und durch feindlich betrachten und entsprechend bekämpfen muss. Bekämpfen müssen diese Vertreter. Genau, also es kann eigentlich jeder einsehen. Das kommt näher ans Ideal, auch was die alten Athener, die Griechen ausprobiert haben mit der Demokratie. Das war ja doch eine gute Idee und wir können es heute nicht eins zu eins übertragen. Es gibt heute nicht mehr diese Stadtstaaten, dass ein Staat nur aus einer Stadt besteht wie Athen etc. Aber okay, wir können ja trotzdem sagen, war ja gut, irgendwie gibt es da ein Ideal. Aber zu meinen, diese BRD-Diktatur des Kapitals, die sei jetzt irgendwie näher an der Demokratie dran als die Diktatur des Proletariats in der DDR, ja, da braucht man nichts mehr dazu sagen. Das ist einfach nur Ausdruck davon, wie man beherrscht ist und ich kann niemandem helfen. Ich kann niemandem, die Ketten sprengen, das muss man schon selber machen, da muss man schon selber diese Grenze überschreiten, diese Schritte gehen. Von dem her, ja, man kann eben nur möglichst dialektisch hier gute Bücher schreiben und lesen. Und jetzt nur noch ein Satzzitat von Brecht. Das Einführen der Demokratie kann zur Einführung der Diktatur führen. Das Einführen der Diktatur kann zur Demokratie führen. Brecht, ja, der damals auch in der DDR lebte und in dieser schwierigen Zeit des Aufbaus eben auch für ihn, das nicht so leicht war. Aber was ich da noch interessant fand, dass Hax in dem Buch von André Müller, Gespräch mit Hax, etwas sagte, wie das eben von allen anderen Schriftstellern, die dann emigriert sind zur Zeit der Nazi-Herrschaft, keine richtig verstanden hat, was da los war am Beginn des Zweiten Weltkriegs. Nur Brecht mit dem deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt haben eben viele sich dazu hinreißen lassen, die Sowjetunion zu verurteilen und nicht gesehen, nicht die geschichtlichen Zusammenhänge wahrgenommen, die ich damals ja vorgelesen, beschrieben habe in Folge 76, dass nämlich die westeuropäischen Staaten wie Frankreich und England überhaupt nicht kämpfen wollten, ihre Bevölkerung nicht in diesen Kampf schicken wollten, weil die Bourgeoisie ist ja an der Macht, die sagt sich, die Menschen, die sind nichts wert, außer halt das, was sie in Fabriken produzieren können. Aber wir haben im Ersten Weltkrieg vielleicht gesehen, es ist nicht so gut, die so zu verheizen. Was bringt uns das? Also irgendwer muss ja auch noch in den Fabriken sein und das alles zusammenschrauben. Es ist besser. Wir setzen die unsere arbeitende Bevölkerung hier nicht aufs Spiel im Kampf gegen die Nazis, weil das ist es uns gar nicht wert. Ja, was soll das, ob hier Nazis herrschen oder die französische Bourgeoisie? Also komm, das wird schon auch gehen, da wird man sich arrangieren mit den Nazis. Das war eben die Haltung Englands und Frankreichs, was dann in ihrer versöhnlichen Diplomatie gegenüber Nazi-Deutschland zum Ausdruck kam. Und das hatte Brecht eben gesehen, dieses Zitat weiß ich nicht ganz, aber irgendwie schrieb er damals im Exil, also in einem Brief, ja, dass in den Diktaturen so eine Tendenz zur Entfaltung der militärischen Macht, Ausdehnung wohnt, und in den Demokratien, die müssen aber irgendwie verstecken, was da für eine Gewalt in ihrer Produktionsmaschinerie steckt. Die Demokratien sind vielleicht darauf bedacht, diese Gewalt da drin zu halten und darin zu lenken, in diese Industrieapparate, in die Produktionsmaschinerien und sich und das nicht so sehr darauf zu verschwenden, auf solche Kriege, wie dann eben solche faschistischen Diktaturen wie Deutschland damals eher einen Angriffskrieg starten. Aber irgendwie so, naja. Und das Einführen einer Diktatur wie der Nazi-Diktatur kann sicher nicht zur Demokratie führen, aber eine Diktatur wie in der Sowjetunion kann sehr wohl zur Demokratie führen. Das liegt ja auf der Hand, dass das schon mal ein sehr guter Weg, eine sehr viel demokratischere, gleichere, gerechtere Gesellschaft war, die dann da aufgebaut wurde in den 20er, 30er Jahren, als diejenige, die davor existiert hat unter dem Zar. Und sehr richtig, was sollte es dann noch bringen, in der Situation wählen zu lassen? Also ja, klar kann man sagen, irgendwann kann das wieder ein Instrument sein, die Wahlen. Kann man ja überlegen in verschiedenen Situationen, ob es wieder Sinn macht, aber erstmal beim Aufbau des Sozialismus dann völlig richtig, dann braucht man es ja nicht mehr. Also was soll das? Es spiegelt die Klassenverhältnisse wider und die muss man halt erstmal umwälzen. Wenn die umgewälzt sind, dann reicht es auch mit den Arbeiterräten. Also irgendwie, klar muss man schon einen Austausch haben mit der Basis der Bevölkerung, zu wissen, was gibt es da für Bedürfnisse, Probleme, wo gärt die Stimmung etc. Aber ja, warum soll jetzt das mit der Wahl, mit der Parlamentarismus etc., die einzige Möglichkeit sein? Ja, es ist ein reiner Budensauber. Es ist nicht wert, wirklich sich damit noch lang aufzuhalten. Man kann eben nur sagen, wir müssen diese Demokratie überwinden, hoffentlich sehr schnell, schneller als die nächste faschistische Erhebung kommt, die eben kommen wird, weil auch die allgemeine, die große Wirtschaftskrise wiederkommen wird, wie von Marx beschrieben, diese Zyklen der Konjunktur, immer wieder Abkühlung und dann stehen wieder Millionen Leute auf der Straße und wählen dann Faschisten. Nun also, Kapitel 20. Knapp 30 Jahre nach der Konterrevolution von 1989 ist man sich selbst in weiten Teilen der Bourgeoisie, also der Befürworter des Liberalismus, darüber einig, dass das bürgerliche Experiment in den Staaten des Warschauer Vertrags, den Sozialismus abzuschaffen und die Freiheit einzuführen, vollauf gescheitert ist. Westliche und vor allem deutsche Liberale, die sich 1989 so brennend für die Einführung der Demokratie einsetzten, empören sich heute über die logischen Folgen dieser Demokratie. Schlimmer Putin, schlimme Krim, schlimme Kriege. Was 1989 außerdem scheiterte, war der demokratische Sozialismus. Der dritte Weg, der Gorbatschowismus, also der Anti-Stalinismus. Was nicht scheiterte, war der Stalinismus. Der Stalinismus scheitert nämlich nicht, er kann höchstens bewusst abgesetzt werden. Weil Scheitern bedeutet, dass man, was der Stalinismus immer zu vermeiden wusste, an eigenen inneren Widersprüchen und Fehlern zugrunde geht. Und nicht, dass man vom Gegner besiegt und vernichtet wird, wie 1989 fortfolgende geschehen und seit 1953 vorbereitet. Seit dem Tod Stalins, der Machtübernahme Chruschtschows. Das Scheitern von Gorbatschows Glasnost und Perestroika also gibt dem Stalinismus im Nachhinein recht. Gorbatschows zweite Revolution, die von kritischen Theoretikern wie Detlef Clausen noch 1990 hochgejubelt wurde, lief circa ein Jahr lang und entfesselte dann mit Einführung der bürgerlichen Demokratie, also Abschaffung des Sozialismus, die Verarmung und Entrechtung breiter Bevölkerungsschichten in Osteuropa, wie die Rücknahme aller Errungenschaften von 1917 zum Wohle einiger weniger. Und das hatte ich ja gestern schon vorgelesen, aber kurz noch weiter im Text. Ja, es ist alles zerstückelt, man ist auseinandergenommen, muss es neu zusammensetzen, das Bewusstsein. Den Rest dieses Kapitels hatte ich schon vorgelesen, aber kurz noch weiter, nochmal. Die Segnung der konkreten, real existierenden Freiheit und des Antistalinismus im Weltmaßstab lassen sich seit Beginn der 90er Jahre in den ehemaligen sozialistischen Ländern Osteuropas in all ihrer Pracht begutachten. Freiheit für Nationalisten, Freiheit der deutschen Außenpolitik, wieder überall auf der Welt Angriffskriege zu führen. Freiheit für Pogrome und Freiheit für die Verfolgung von Homosexuellen, wie Freiheit von staatlicher Krankenfürsorge. Freiheit für Millionen, kein Obdach mehr zu haben. Freiheit von Arbeitsplätzen, mit denen man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und die Freiheit einer um im Durchschnitt circa 10 Jahre geringeren Lebenserwartung, etwa in Russland. Ja, und dann kommt der rechtspopulistische Pfaffe, Gauk etc. Aber das hatten wir ja gestern schon. Jetzt weiter, komm, schnell. Wir müssen Strecke machen, vorrücken hier, wie die Rote Armee gegen Hitler vorrückte. So kommen wir dann also zu Kapitel 21, das nächste dann. Zwischen Dichtung und Wahrheit, also zwischen Kunst einerseits und historischem Materialismus, das heißt Wissenschaft andererseits, besteht letztlich keine so große Kluft, wie von der bürgerlichen Ideologie in ihrem Sortierwahn gerne propagiert wird. Dichtend bewegt man sich zur wissenschaftlichen Wahrheit. Interpretierend erschließt man sich die menschliche Geschichte. Weswegen ein Wissenschaftler nur ein Halber ist, wenn er sich nicht auch schöpferisch zu betätigen weiß, und ein Künstler nur Kunsthandwerker, wenn er nicht von wissenschaftlicher Gesinnung ist. Die stalinistische Bestrebung war immer, beiden Ansprüchen zu genügen, denn die menschliche Geschichte legt immer bloß als uninterpretiertes Rohmaterial an Fakten vor, welches aber die bürgerliche Wissenschaft bereits als die Geschichte selbst erachtet. Der Stalinismus in der Wissenschaft und Kunst ist also obendrein der Kampf gegen den Positivismus. Er ordnet das historische Rohmaterial ein, stellt ihn auf diese Weise in den Gesamtzusammenhang und schafft so erst wirklich die Geschichte der Menschheit, nämlich auch als eine geistige. So erklärt sich, dass der Stalinismus mit Leuten wie Goethe, Marx, Shaw, Brecht, Hax, André Müller Senior, gemessen an ihrem ausgesprochen geringen Gesamtbevölkerungsanteil, eine beträchtliche Reihe von Wahrheitsdichtern aufzuweisen hat. Der Stalinist George Bernard Shaw hat alles endgültig Richtige über Richard Wagner geschrieben. Der Stalinist André Müller Senior alles endgültig Richtige über Shakespeare. Und der Stalinist Peter Hax alles endgültig Richtige über die deutsche Romantik. Natürlich ist der Hochschulunterricht hierzulande frei von allen dreien. Und, das ist doch schon auffällig, nicht mal weil sie Stalinisten wären, sondern weil sie, was einander selbstverständlich bedingt, den universitären Fetisch der Diskursoffenheit angreifen, indem sie schlicht die Wahrheit sagen, also endgültige Bestimmungen treffen, die keinerlei Interpretation oder Erörterung mehr bedürfen, und damit den Diskurs schließen, was den akademischen Eichhörnchen, die vor lauter bewusstloser Materialsammelei nicht mehr auf den Begriff kommen, natürlich zur höchsten Unannehmlichkeit gereicht, weil solche Art Endgültigkeit für diese letztlich ihre Arbeits- und Lebenssinnlosigkeit bedeutet. Da ignoriert man lieber die Ordre des Weltgeists und faselt weiterhin pluralistischen Bullshit. Es kann, will ich sagen, keine Kritik an Klassikern geben. Gäbe es sie, wären es keine Klassiker. Aber wenn auch das Jahrhundert nie viel von seinen Jahrhundertdichtern und Denkern mitbekommt, so doch zumindest von den sie exekutierenden Kräften, also Stalin und der Roten Armee, von denen ja durchaus auch die literarisch weniger beschlagenen Bevölkerungsschichten Besuche abgestattet bekamen. Darauf zielte Hax, als er davon sprach, dass Venus und Stalin, also die Schönheit und die Sowjetmacht, nur mit Samen darstellbar seien. Nicht bloß ist die Kunst auf die KP angewiesen, die Partei muss auch auf dem Fundament des fortgeschrittensten Stands der Ästhetik fußen. Peter Hax, Venus und Stalin, Werkeband 1, die Gedichte. Okay. Ja, sehr schön hier, auch sehr schöne Maßgabe für den Podcast, der ja auch ein künstlerisches Produkt ist. Ästhetik und Politik muss zusammengehen. Die Partei braucht auch die Kunst. Und was ich auch so bemerkenswert finde, dass ein Jahrhundert noch nicht mal wirklich viel mitbekommt von seinen Jahrhundertdichtern und Denkern. Vielleicht erst die Menschen eines späteren Geschlechts. So wie auch Heinrich Heine ja schreibt im Wintermärchen am Ende, dass er für die zukünftigen Menschen schreibt. Denen will er alles offenbaren, die auch bereit sind, das aufzunehmen. Den zukünftigen Menschen, aber den heutigen noch nicht. Und ja, so einfach vielleicht die zukünftigen Menschen im Kommunismus, die dann viel gebildeter, viel neugieriger und wissensdurstiger sind und mutiger in ihren geistigen Feldzügen, dass die dann auch vielleicht André Müller und Peter Hax lesen können und verstehen können, dass das die Jahrhundertdichter waren. Aber ja, ist ja egal jetzt, das waren halt Dichter des 20. Jahrhunderts, da hat das Jahrhundert nicht viel davon mitbekommen, aber egal, auch wenn es nur wenige sind, die haben ja doch einen Einfluss wiederum auf diejenigen, die zählen. Wie eben, solange es noch die Sowjetunion gab, gab es ja immer noch diesen Staat. Und was da von der Politik gemacht wird, das davon bekommen dann doch breitere Bevölkerungsteil was mit. Ja, also das ist doch einfach auch die Brücke zum ersten Teil des Buchs, die Esoterik. Das ist der Trost des Esoterikers, zu sagen, ich werde heute vielleicht nicht geschätzt, so wie auch mein Podcast nicht so populär ist. Aber ja, es ist ganz normal in der Geschichte, dass ein Jahrhundert nie viel mitbekommt von seinen Jahrhundertdichtern und Denkern. So ja auch im Fall von den Philosophen, weiß nicht, wie das damals war es, im 16., 17., wo zum Beispiel Nietzsche im 19. Jahrhundert, da hat das 19. Jahrhundert ja auch wenig mitbekommen und die wirklich Nietzsche-Rezeption fing dann erst um die Jahrhundertwende an. Naja, nun weiter. Kapitel 22. Stalinismus immerhin ist die Konsolidierung der Macht, die die bürgerliche Gesellschaft abzulösen verstand. Kritisierbar indessen sind ihre Maßnahmen, aber die Wertungskriterien sind gewiss nicht der Mystifikation des bürgerlichen Liberalismus zu entnehmen. Das war also ein Zitat. Dies notiert reichlich ungelenk der Philologe Peter Schütze. Mal davon abgesehen, dass der Stalinismus die Gesamtheit seiner Maßnahmen ist und es gerade diese Maßnahmen und nicht etwa die historischen Politikinhalte sind, die konserviert werden sollten, hat man es bei den grundlegenden Kriterien des heutigen Antistalinismus der linken Antikommunisten, Luxemburgianer, Drittwegler, Kommunisten und Anarchisten tatsächlich bloß mit Ableitungen dieser bürgerlichen Mystifikation zu schaffen, die ja nichts anderes ist, als die Stoffwerdung der schon längst vor dem Stalinismus verbreiteten antikommunistischen Projektionen und Propaganda. Das Gulag-System beispielsweise wurde in Russland während der Zeit des Zarenreichs etabliert. Lenin und Stalin übernahmen es nach 1917 und saßen vorher beide selber drin. Dessen ungeachtet begann die linke Kritik an diesem erst zur Zeit des sowjetischen Sozialismus, schlechtweg so, als hätten es die Bolschewiki und zum einzigen Zweck der Knechtung von Unschuldigen erfunden. Genau, sehr wichtig. Wenn die Linken so sehr gegen die Gulag sind, dann hätten sie auch schon vor 1917 das kritisieren können, die Linken damals eben. Ja, aber dazu hat man geschwiegen, hat die Bolschewiki da im Stich gelassen, sie nicht unterstützt in ihrem revolutionären Kampf Oder ja. Und dann verweist man heutzutage so auf die Gulags und tut so, als wären die da eingeführt worden von den Bolschewiki, wobei es die eben auch schon davor unter der Herrschaft des Zars gab. Also ja, es sind nicht die Bolschewiki, die da kommen und einfach die Massen knechten wollen, sondern in dieser Weltordnung, wo es eine beständige Knechtung, Hierarchisierung und Klassenkämpfe gibt, da wollen die sich auch mit einmischen und ihren eigenen Klassenkampf da führen. Und interessant hier, nicht die Politikinhalte sind ja wichtig, denn das können ja heute andere sein. Jetzt, wo wir schon im nächsten Jahrhundert sind, da müssen wir die Massen nicht mehr alphabetisieren, wie damals noch Lenin vor dieser Aufgabe stand, erstmal den Bauern Lesen und Schreiben beizubringen. Die Inhalte, ja, die müssen nicht konserviert werden. Da müssen wir heute nicht mehr genau die gleiche Politik aus inhaltlicher Sicht machen. Aber die Maßnahmen, so wie es auch bei Corona diese lächerlichen Maßnahmen gibt, die Maßnahmen. Was für Maßnahmen können wir ergreifen? Eingriff ins Eigentumsrecht, eben diese Zentralisierung des Kapitals in der Hand der Kommunistischen Partei, Verstaatlichung der Banken. Eine Zentralbank reicht ja. Ja, wozu nicht? Kann sich der Staat da das Geld leihen und die Bürger genauso können ein Konto haben. Also ja, Maßnahmen, einfach diese despotischen Eingriffe, die Kollektivierung, dass ja, das Privateigentum abgeschafft wird. Und Privateigentum an Produktionsmitteln und eben darauf geachtet wird, dass jeder da teilhaben kann am Produktionsprozess und nicht einer so privilegiert ist, dass er schon so viel Kapital in sich bündelt, dass er da, ja, dass er da so unproduktiv sein kann und dann seinen Gewinn einfach auf die Seite legt und nicht mit der Wirtschaft zurückführt. Das erstickt dann ja die Wirtschaft. Das ist ja das Problem, um diese Dynamik zu erhalten. Müssen also die Arbeiter hier an diese Früchte der Arbeit kommen und dann bleibt das ganze Geld da in der Wirtschaft drin und nicht wie heute, dass der Kapitalist da öffentlich produzieren lässt, aber privat sich den Mehrwert aneignet und sich dann eine Yacht kauft oder das auf die Bank legt und eben spart, was dann eben Kapital ist, das nicht zurückfließt in die Wirtschaft und ja, was diese Widersprüche, Ungleichheit anwachsen lässt. Interessant war so eine Diskussion, die ich mit meinem Bruder hatte. Nämlich, dass ich ihm gesagt habe: Ja, schau mal, da ist doch ein Ameisenhaufen, als wir da wandern waren. Meinst du nicht, die menschliche Gesellschaft sollte auch so organisiert sein, nach diesem Prinzip? Jeder muss mitarbeiten, jeder muss arbeiten. Und ja, einfach für das Kollektiv, da ist keiner so besonders, jeder hat hier seinen Platz. Aber es ist auch keiner arbeitslos. Und ja, da wollte er nicht richtig darauf antworten, aber später dann, ja, immer wieder halte ich ihm dann seine antikommunistischen Ressentiments vor, weil dann sagte er, ja, im Kommunismus, das wäre auch noch nicht die wirkliche Gleichheit. Da gab es ja wieder jemand, der oben stand, die Partei, die alles befohlen hat. Das zentralisiert hat, da dann einfach, also da gibt es ja wieder den, der oben steht und der die anderen knechtet. Es braucht, sagt er, also wenn wir eine wirkliche Revolution wollen, dann wirklich die Abschaffung dieser Knechtung, dass immer einer oben steht, wie heute auch. Und das kann also auch nicht die Lösung sein, wie damals im Kommunismus, sagte er. Und dann aber waren wir da auf einer Wanderung, hatten den Gipfel erreicht, schön was gegessen. Er sagte, ja, das Gehirn braucht jetzt einfach nur Zucker und noch nicht mal so irgendwie Fett oder so, sondern jetzt einfach irgendwie Zucker schnell. Schnell irgendwie sein Gehirn ist jetzt irgendwie unterzuckert und eine Banane hätte er so gern. Und dann sagte er ja. Und wenn man da dem Körper Nahrung zuführt, dann ist es ja auch so, dass zuerst das Gehirn dran kommt. Das ist eben das Wichtigste, von dem alles andere abhängt. Das wird dann zuerst versorgt mit diesem Zucker. Und dann sagte ich ja. Und da erkennst du jetzt keine Parallele zur Sowjetunion. Dass da halt auch noch welche gab, die oben standen und ja, die dann auch dafür belohnt wurden, die da gut verdient haben und vielleicht schöne Häuser hatten, wie die oberen Kader der Partei, aber die haben dafür ja auch gearbeitet, sehr hart gearbeitet, teilweise 15 Stunden am Tag, da einfach unerbittlich daran gearbeitet, diese Industrie aufzubauen, das Land zu modernisieren. Und also ja, da sind die. eben auch in dieser Rolle wie im menschlichen Körper. Das Gehirn, das ist einfach das Wichtigste. Ohne das würde alles andere auch nicht gehen. Und ja, da kann sich die Hand sagen, okay, ohne mich auch nicht, aber irgendwie sind natürlich alle Teile des Gesellschaftskörpers wichtig, aber wenn man eine Banane isst, dann ist es auch wichtig, erstmal das Gehirn zu versorgen, damit das auch nicht abstirbt in einem Notfall, in so einem Krieg wie im Zweiten Weltkrieg, ist es wichtig, dass der Staatschef erstmal überlebt. Und auch wenn es sehr tragisch ist, wenn da Millionen Menschen sterben, was ja nicht seine Schuld sein muss, aber da ist es dann eben so wie im Fall der Unterzuckung, dass erstmal, ja, also dass da auch noch eine herrschende Klasse gibt, aber das ist ja kein Argument dagegen, sondern wenn man sich so anstellt und so anti-autoritär argumentiert wie mein Bruder, dann läuft es darauf hinaus zu sagen, okay, wir sind einfach so planlos, wir haben keinen Plan, was wollen wir der heutigen Herrschaft entgegenstellen, also bleibt es einfach beim Alten, dann ist es halt so. Anscheinend, ja, das mit der Sowjetunion war ja auch noch Herrschaft, auch noch irgendwie, dass es einen befehlenden Teil gab, und dann ist es eigentlich auch nicht besser als heute. Solche Ressentiments müssen wir da einfach abbauen gegen den Stalinismus und verstehen, dass er etwas ist, was uns allen zugutekommt, die wir alle so schwach sind, erstmal nur so Gesellschaftsglieder, auch ich, ja, nicht viel kann als Einzelner, aber das ist doch gut, es gibt diese Institutionalisierung des Sozialismus. Nun, noch weiter in diesem kurzen Kapitel hier. Dieser persistente, CDU-kompatible Antikommunismus in linken Institutionen und Parteien wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der PDL hat überhaupt erst dazu geführt, dass etwa ein entschiedener Feind des Realsozialismus wie Bodo Ramelow zum allseits anerkannten Ministerpräsidenten werden konnte und dabei über jeden Verdacht kommunistischer Bestrebungen erhaben ist. Solche Leute tanzen ihr gesamtes Leben nach der Pfeife der Bourgeoisie und wundern sich dann noch, wenn Bolschewisten ihnen dafür ihre wohlverdiente Schmach angedeihen lassen. Der Antistalinismus ist der Sieg der bürgerlichen Moral über die Vernunft. Man möge sich dann bitte nicht wundern, wenn die Vernunft sich das nicht gefallen lässt. Eine der Hauptfunktionen linker Parteien, Organisationen, Stiftungen etc. unterm Diktat der Prinzipien bürgerlicher Demokratie war schon immer die Stabilisierung eines Systems von Antikommunismus, also eben jener bürgerlichen Demokratie. Werden sie revolutionär, würde man sie, das KPD-Verbot lässt grüßen, selbstverständlich verbieten. Der Affront also, den der Stalinismus für alle möglichen, sehr engagierten Linken bedeutet, ergibt sich schon daraus, dass dessen Vertreter kein weiteres Legitimationsinstrument der bürgerlichen Klassenherrschaft zu sein pflegen, was man nun mal von Freunden des offenen liberalen Diskurses nicht behaupten kann. Ja, liebe Leute, ich muss nur noch kurz Pause machen. Es ist etwas deprimierend hier, diese Aufnahme, weil ich vorher schon wieder gehört habe, war wieder dieses Knistern und Knacken drin. Das ist nicht schön, diese Tonqualität heute. Aber egal, ich glaube, jetzt ist zumindest mal eine gewisse Harmonie eingekehrt, und ich will hier mit was anderem weitermachen. Das ist schon gut mit diesem Kommunismus, ist wichtig, nur ja, ich muss mich auch erst noch weiterbilden. Ich hatte einfach dieses Gefühl damals, gegen Ende der Corona-Zeit, als ich Corona behandelt hatte, dass ich wieder zur Politik, zum revolutionären Politisieren und Polemisieren kommen muss. Gegen Ende der 50er-Folgen. Und das war da einfach so ein Bedürfnis, weil es damals ja um Politik ging, um Corona. Und es so viele nette, engagierte Leute da gab in der Bewegung, in der Protestbewegung gegen dieses Corona-Regime. Und es ja aber ja trotzdem eigentlich nur ein kleineres Thema ist, was aber auch, ja, es ist sehr merkwürdig mit Corona, weil ich ja auch solchen Kommunisten auch mal einen Kron da vorwerfe, das nicht richtig eingeschätzt haben, oder zumindest ja auch in diesem Artikel, den ich da vorlas vom November noch, dem bürgerlichen Duktus, der bürgerlichen hegemoniellen Annahme des Gesundheitsschutzes zu folgen, als sei Corona etwas so Bedrohliches, dass ein größerer signifikanter Teil der Bevölkerung davor überhaupt geschützt werden müsste. Diese Annahme also einfach so zu akzeptieren. Aber egal, Marlon Grund schreibt immer so wissenschaftlich, dass er analysiert, was er vorfindet und dann nicht seine eigenen subjektiven Einschätzungen mit einbringt. Wie gefährlich ist denn diese Krankheit jetzt? Aber nun gut. Und ja, es ist aber komisch. Also einerseits, die Linken sind nicht in der Lage zu erkennen, was vor ihrer Nase vor sich geht. Es ist noch keine faschistische Diktatur, aber es ist schon eine Gewöhnung der Leute an neue Ausnahmezustände, an blinde Regelbefolgung, die keinerlei wissenschaftliche Grundlage haben. Keinerlei gesundheitspolitische Grundlage, sondern einfach eine Grundlage der massenmedialen Hetzjagd, Hysterie, des psychologischen Ausnahmezustands, der uns allen so schadet, was einfach so traurig ist, das zu sehen, wie viele Menschen, wie viele nette Menschen darin einfach gefangen sind und sich ihr eigenes Leben ja auch dadurch ruinieren, dass sie immer an Corona denken oder das weiterhin akzeptieren. Und ja, einfach traurig, da muss man irgendwie schnellstmöglich wegkommen. Aber ja, damals hatte ich dieses Gefühl, also wegkommen, aber vor allem hinkommen zu wirklich revolutionären Themen. Und jetzt habe ich aber langsam das Gefühl, wir müssen also wieder zum Ursprung zurückgehen. Gehen wir zu den ökonomischen Themen zurück, die eben die Liebesthemen sind. Aber das kündige ich hier nur so an. Wir werden sicher noch weitere Male da reinblättern auch. Nur, dieses Buch habe ich mir jetzt gerade vorgenommen von Houellebecq. Das hatte ich ja schon angelesen in den 90er Folgen. Also die Ausweitung der Kampfzone. Und das, finde ich, kann hier ganz gut die Folge abrunden. Kapitel 11 nämlich, weil es dann um die Informatik geht. Und so auch ich war heute bei der Arbeit und es hat doch Spaß gemacht, weil der Chef war da und hat sich mit mir unterhalten, beziehungsweise wir haben da zusammen an der Aufgabe gesessen und es ist einfach so schön, dieses Soziale auch wieder, das motiviert einen ja erst und wenn sich da die Energie vom einen auf den anderen überträgt und er kam da schon so mit Lust an und hat in die Hände geklatscht und meinte, jawohl, jetzt machen wir, jetzt hier schauen wir, wo die Zeit verloren geht, wie machen wir die Anwendung schneller, dass wir hier noch die letzten Sekunden rauskitzeln, optimieren und so weiter. Und das war so schön einfach, obwohl man ein bisschen müde ist zum Ende der Woche, hat einem doch so Kraft gegeben. Und aber trotzdem verachte ich ja auch die Informatik so latent oder, nicht die Arbeit, aber das Universitäre, das ist einfach schön, dass da ja Leute gibt, die sich dafür interessieren, aber warum sollen so viele junge Leute das studieren, was noch nicht mal einen wirklichen Sinn hat für ihre spätere Arbeit, wenn sie dann in der Branche arbeiten wollen. Würde auch ein kleiner Ausbildungskurs über 6 Wochen reichen, Grundlagen des Programmierens. Also ja, es ist komisch. Das verurteile ich eben, wie die Leute da reingetrieben werden in die Unis und damit ihr Denken unschädlich gemacht wird. Und erst heute Nachmittag habe ich mich mit einer netten jungen Frau unterhalten, die auf der Straße hat sie mich angesprochen wegen so einer Mitgliedschaft, immer wieder diese Drückerkolonnen oder wie man es nennt. Aber sie war sehr nett und hat erzählt, dass sie in Holland studiert. Sie ist 22 oder 20 und sagte, dass sie war sich nicht sicher, ob das Richtige ist, was sie studiert mit Psychologie. Und sie ist halt nach Holland gegangen, eigentlich kam sie aus Niedersachsen, um dort zu studieren, weil ihr Abi halt zu schlecht war für die Deutschen. Klar, Psychologiestudiengänge immer 1,0 Abi verlangt. Und deshalb jetzt in Holland, aber es ist halt auch das Studium vielleicht doch nicht so, wie sie es vorgestellt hat, da ist sie noch im zweiten. Und das ist ja normal, so habe ja auch ich damals gewechselt von der Physik zur Informatik, was ich dann später als Fehler sah, aber okay. Und sie sagte auch, als ich dann sagte, ja, mich hätte eigentlich auch eher so Philosophie interessiert und es ist schade, dass ich mich gar nicht getraut habe, sowas Geisteswissenschaftliches zu studieren, sagte sie, oh ja, auch da, das hat sie eigentlich auch gedacht, Philosophie, aber was will man damit machen? Da kam sie dann in Konflikt mit ihren Eltern und deshalb ging es dann nicht. Und das finde ich so pervers. Also warum sollen die jungen Leute nicht Philosophie studieren, wenn sie es interessiert? Und ja, wenn man dann wirklich keinen Job findet, okay, dann kann man halt noch eine andere Ausbildung machen, dann muss man halt schauen, dass man irgendwie anders arbeitet, aber es ist ja trotzdem ein schönes Studium, das einem viel bringt, wo man auch schreiben lernen kann zum Beispiel, wenn man eben nicht nur diese akademische Sammelarbeit macht. Und ja, kann man ja Essays schreiben, kann man sich da heranbilden oder lesen lernen. Wie verarbeitet man das Gelesene? Wobei das natürlich auch zweischneidig ist, da verliert man dann oft die Lust. Wenn das Lesen schon Zwang ist, dann ja, ist es ganz anders, als wenn man es freiwillig lesen würde. Aber ja, trotzdem ist es einfach schade, dass jeder das so hinnimmt, zu sagen, ja, mit Philosophie kannst du halt nichts machen, das geht ja nicht, das zu studieren, da kannst du kein Geld verdienen. Und was vor allem schade ist, immer wieder schon wieder dieses Rauschen hier drin. Wenn ich doch nur besser aufgepasst hätte im Informatikstudium, dann könnte ich das jetzt auch beheben. Aber egal, da lese ich hier vor in diesem literarischen Werk. Jean-Yves Friot, von dem war ja schon die Rede damals, als ich es vorlas in den 90ern, dass er an den freien Informationsfluss glaubte und dass sich die Informationen einfach vervielfältigen müssen. Genau, und das will ich einfach lächerlich machen, wie es hier auch persifliert wird. Was soll das sein? Was sind diese Informationen? Es mangelt der Welt an allem, aber nicht an Informationen, schreibt Joel Pöckler. An allem außer Informationen. Und ja, jetzt hier, Seite 46. Ich habe Jean-Yves Friot nie wieder gesehen. Und warum hätte ich ihn auch wiedersehen sollen? Im Grunde waren wir uns nicht wirklich sympathisch gewesen. So oder so sieht man sich heutzutage selbst dann kaum, wenn die Beziehung voll Enthusiasmus beginnt. Manchmal kommt es zu atemberaubenden Gesprächen über allgemeine Aspekte des Lebens. Manchmal findet sogar eine fleischliche Vereinigung statt. Natürlich tauscht man Telefonnummern aus, doch in der Regel ruft man sich selten an. Und selbst wenn man sich anruft und sich wieder sieht, nehmen Ernüchterung und Enttäuschung bald den Platz der ursprünglichen Begeisterung ein. Glauben Sie mir, ich weiß Bescheid, es gibt hier keine gangbaren Wege. Das fortschreitende Verlöschen zwischenmenschlicher Beziehungen bringt für den Roman allerdings einige Schwierigkeiten mit sich. Wie soll man es anstellen, von diesen heftigen Leidenschaften zu erzählen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und deren Wirkungen manchmal noch über Generationen hinweg spürbar sind? Von den Sturmhöhen haben wir uns weit entfernt. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Die Romanform ist nicht geschaffen, um die Indifferenz oder das Nichts zu beschreiben. Man müsste eine plattere Ausdrucksweise erfinden, eine knappere, ödere Form. Während menschliche Beziehungen zunehmend unmöglich werden, ist es diese Vervielfachung der Freiheitsgrade, die Jean-Yves Friot zum begeisterten Propheten werden ließ. Er selbst hatte, da bin ich sicher, nie eine Liaison gehabt. Seine Freiheit aber erreichte den höchsten Grad. Ich sage das ohne Verbitterung. Er war, wie gesagt, ein glücklicher Mensch. Trotzdem beneide ich ihn nicht um dieses Glück. Die Spezies der Informatikdenker, zu der Jean-Yves Friot gehörte, ist zahlreicher als man denkt. In jedem mittleren Betrieb kann man einen, manchmal zwei davon finden. Außerdem gestehen die meisten Leute mehr oder minder offen ein, dass jede Beziehung, besonders aber jede menschliche Beziehung, sich auf einen Austausch von Informationen beschränkt. Sofern der Begriff Information auch nicht neutrale, das heißt belohnende oder bestrafende Botschaften umfasst. Unter solchen Bedingungen verwandelt sich ein informatisierter Denker bald in einen Denker der gesellschaftlichen Entwicklung. Oft ist er ein glänzender Redner und wirkt daher überzeugend. Er wird sogar das Gebiet der Gefühle umschließen. Am nächsten Tag, wieder bei einer Abschiedsfeier, diesmal im Landwirtschaftsministerium, hatte ich Gelegenheit, mit dem Theoretiker zu diskutieren, an dessen Seite sich wie gewöhnlich Catherine Lechardoy befand. Er selbst war Jean-Yves Fréau nie begegnet und sollte auch künftig keine Gelegenheit dazu haben. Ich stelle mir eine hypothetische Begegnung vor. Der geistige Austausch höflich, aber auf gehobenem Niveau. Mit Sicherheit würden sie sich rasch über Werte wie Freiheit und Transparenz einigen oder hinsichtlich der Notwendigkeit, ein System verallgemeinerter Transaktionen zu errichten, das die Gesamtheit der gesellschaftlichen Handlungen umfassen sollte. Anlass zu diesem Moment der Geselligkeit war die bevorstehende Pensionierung eines kleinen, ungefähr 60-jährigen Mannes mit grauem Haar und dicken Brillengläsern. Die Belegschaft hatte zusammengelegt, um ihm eine Angel zu kaufen. Ein leistungsstarkes japanisches Modell mit dreifacher Rollengeschwindigkeit, dessen Schwingweite durch einfachen Knopfdruck verstellbar war. Der Mann wusste noch nichts von dem Geschenk. Er stand in der Mitte des Treibens, unweit von den Champagnerflaschen. Einer nach dem anderen kam, um ihm einen freundschaftlichen Klaps zu geben oder eine gemeinsame Erinnerung wachzurufen. Danach ergriff der Leiter der EDV-Studienabteilung das Wort. Es sei ein aussichtsloses Unterfangen, sagte er gleich zu Beginn, in wenigen Sätzen 30 Jahre eines Berufslebens zusammenzufassen, dass ganz der Landwirtschaftsinformatik gewidmet gewesen sei. Er erinnerte daran, dass Louis Lindon noch die heldenhaften Zeiten der Informatisierung erlebt hatte. Die Lochkarten, die Stromausfälle, die Magnettrommeln. Bei jedem Ausruf breitete er lebhaft die Arme aus, als wollte er die Zuhörerschaft dazu einladen, ihre Vorstellungskraft in diese längst vergangene Zeit zurückzuschicken. Der Betroffene lächelte listig und knabberte auf unappetitliche Weise an seinem Schnurrbart. Ansonsten war sein Verhalten jedoch tadellos. Louis Lindon, schloss der Abteilungsleiter, habe die Landwirtschaftsinformatik mitgeprägt. Ohne ihn wäre das EDV-System des Ministeriums nicht das, was es ist. Und diese Tatsache werde keiner der anwesenden Kollegen, werden auch nicht die künftigen Mitarbeiter, seine Stimme begann ein wenig zu zittern, jemals vergessen. Ungefähr 30 Sekunden dauerte der lebhafte Applaus. Ein junges Mädchen, man hat es unter den allerreinsten ausgewählt, überreichte dem künftigen Pensionisten seine Angel. Er schwenkte sie schüchtern mit ausgestreckten Armen. Das war das Zeichen des Aufbruchs zum Buffet. Der Abteilungsleiter trat zu Louis Lindon, legte ihm den Arm auf die Schultern und entführte ihn bedächtigen Schrittes, um ein paar innige und persönliche Worte mit ihm auszutauschen. Diesen Augenblick wählte der Theoretiker, um ihr zuzuflüstern, dass Lindon trotz allem einer anderen Informatikergeneration angehöre. Er programmierte, ohne eine richtige Methode zu haben. Mehr oder weniger intuitiv. Die Begriffe der Meris-Methode waren für ihn weitgehend toter Buchstabe geblieben. Ja, das heutige Agile. Scrum. In Wahrheit mussten alle Programme, die auf seinem Mist gewachsen waren, neu geschrieben werden. Die letzten 2 Jahre gab man ihm kaum noch etwas zu tun. Er habe sie mehr oder weniger auf dem Abstellgleis verbracht. Kein Mensch, fügte er warmherzig hinzu, stelle seine persönlichen Fähigkeiten in Frage. Aber die Dinge entwickeln sich schlicht und einfach weiter. Das sei ganz normal. Nachdem er Louis Lindon in den Nebeln der Vergangenheit begraben hatte, konnte der Theoretiker auf sein Lieblingsthema zurückkommen. Seiner Meinung nach würden die Erzeugung und Zirkulation von Informationen denselben Wandel erfahren wie einst die Herstellung und Zirkulation von Lebensmitteln. Ein Übergang vom handwerklichen Stadium zum industriellen Stadium werde sich vollziehen. Was die Erzeugung von Informationen betreffe, sagte er nicht ohne Bitterkeit, seien wir noch weit entfernt vom Nullfehlerniveau. Redundanz und Ungenauigkeit seien meistens die Regel. Die ungenügend entwickelten Verteilungsnetze der Information blieben von Approximation und Anachronismus geprägt. Die Telekom-Gesellschaften, bemerkte er zornig, verteilten immer noch Telefonbücher aus Papier. Gott sei Dank forderten die jungen Leute immer größere Mengen an immer verlässlicherer Information. Gott sei Dank zeigten sie sich immer anspruchsvoller hinsichtlich der Beantwortungszeit. Doch bis zu einer vollständig informierten, vollkommen transparenten und kommunizierenden Gesellschaft sei es immer noch weit. Er entwickelte noch andere Gedanken. Katrin Le Chardoy blieb dicht an seiner Seite. Von Zeit zu Zeit pflichtete sie ihm bei. Ja, darauf kommt es an. Ihre Lippen waren rot, ihre Augen blau geschminkt. Ihr Rock ging bis zur Mitte ihrer Schenkel. Die Nylonstrümpfe waren schwarz. Mir schoss durch den Kopf, dass sie sich Höschen kaufen musste, vielleicht sogar Tangas. Das Stimmengewirr im Zimmer wurde etwas lebhafter. Ich stellte mir vor, wie sie in den Galeries Lafayette einen brasilianischen Tanga aus roten Spitzen auswählte. Ich fühlte eine Welle schmerzlichen Mitleids. In diesem Augenblick trat ein Kollege an den Theoretiker heran. Die beiden wandten sich leicht von uns ab und boten sich gegenseitig Zigarillos an. Katrin Le Chardoy und ich standen uns jetzt gegenüber. Ein vernehmliches Schweigen trat ein. Dann hatte sie einen Ausweg gefunden und begann von der Harmonisierung der Arbeitsabläufe zwischen der Dienstleistungsfirma und dem Ministerium zu reden, also zwischen uns beiden. Sie hatte sich mir noch ein Stück genähert. Unsere Körper waren durch maximal 30 cm Leere voneinander getrennt. Einmal drückte sie mit einer zweifellos unbeabsichtigten Geste ganz leicht das Revers meines Sakkos zwischen ihren Fingern. Ich fühlte mich zu Katrin Le Chardoy keineswegs hingezogen und hatte nicht die geringste Lust, sie zu vernaschen. Sie blickte mich lächelnd an, trank Cremant, gab sich Mühe, tapfer zu sein. Trotzdem, das wusste ich, hatte sie das große Bedürfnis, vernascht zu werden. Das Loch, das sie zwischen den Beinen hatte, musste ihr ziemlich nutzlos vorkommen. Einen Schwanz kann man immer noch abschneiden, aber wie die Leere einer Vagina vergessen? Ihre Lage schien verzweifelt und mich begann meine Krawatte zu beengen. Nach dem dritten Glas hätte ich ihr beinahe vorgeschlagen, zusammen hinauszugehen, um in irgendeinem Büro zu vögeln. Auf dem Schreibtisch oder auf dem Teppich, egal. Ich fühlte mich bereit, die notwendigen Handlungen zu vollziehen. Aber ich sagte nichts und eigentlich denke ich, dass sie nicht einverstanden gewesen wäre. Oder ich hätte sie zuerst umarmen, ihre Lippen mit einem zarten Kuss streifen und ihr ins Ohr flüstern müssen, dass sie schön ist. Nein, es gab wahrhaftig keinen Ausweg. Ich entschuldigte mich kurz und ging auf die Toilette kotzen. Als ich zurückkam, war der Theoretiker wieder da und sie hörte ihm brav zu. Kurz, sie hatte die Kontrolle wiedererlangt. Das war vermutlich besser für sie. Nun gut, das ist sehr brutal, aber ist es vielleicht so, hier endet also dieses Kapitel. Was wäre passiert, wenn ich hier nicht hätte kotzen müssen, wäre es vielleicht dann doch zu einer erotischen Annäherung gekommen und der Protagonist erklärt sich das hier nur in so einem zynischen, nüchternen Ton, um seine eigene Verzweiflung zu kaschieren und um vielleicht ja, seine eigene Lust oder Unlust hier darzustellen. Aber es ist auf jeden Fall was Metaphysisches drin, etwas Mitfühlendes, auch wenn es herablassend klingt, wie er da über diese Frau Katrin Le Chardoy schreibt, ist es doch diese Ausweglosigkeit der heutigen sexuellen Verhältnisse, und da ist es für die Frauen eben noch schlimmer, schreibt er hier, denn wie dann auch im späteren Romanverlauf dieser Gedanke wieder kommt, sich den Penis abzuschneiden, um sich da irgendwie endgültig zu befreien von diesem sexuellen Verlangen. Ja, das ist vielleicht immerhin noch so eine Lösung. Oder kann sich der Mann sagen, ja, immerhin, das könnte ich ja machen im äußersten Falle, wenn mich der Phallus so sehr nervt und bedrängt. Immerhin, das ist noch die Option. Aber das für die Frauen schwieriger. Aber naja, das ist sehr obszön. Nur mehr will ich dazu nicht sagen. Es spiegelt auch die Brutalität der heutigen Gesellschaftsordnung wider, die eben die materielle Herrschaft, der wir ausgesetzt sind, keine rein ökonomische ist, sondern auch eine triebökonomische. Und ja, mich jetzt einfach interessiert, was wäre da passiert, hätte er nicht diesen Anfall von Übelkeit bekommen? Denn er schreibt ja, das war vermutlich besser für sie, aber hätte sie die Kontrolle nicht wieder erlangt, dann hätte sie ihm weiter so zugehört, es wäre vielleicht doch zu etwas gekommen. Naja. Und er beschreibt das eben so, als ekelt ihn das alles so an, dass er ihr dann ins Ohr flüstern müsste, sie sei schön. Und er denkt sich wahrscheinlich eben, weil er diese letzte Frau, die er geliebt hat, vergessen wollte, sagt er, das kann ich doch niemandem sagen. Das ist alles eine Lüge. Er will nicht mehr lieben, nicht mehr leben. Und ja, so ist einfach die Situation. Und er sagt sich höchstens noch Vögeln. Ja, dazu würde er sich durchringen, wenn es so schlimm steht und Katrin auch so verzweifelt ist. Aber ansonsten, ja. Aber ja, das ist nur dieses Kapitel hier. Die wirklich wichtigen Abschnitte im Kapitel kommen ja erst noch. Das wären dann diese Theorieabschnitte. Diese theoretischen Fragmente und Versuche über die Triebökonomie. Und das hier ist ja nicht leicht zu verdauen, aber okay. Das ist eben diese Ausweitung der Kampfzone. Diese Welle des Mitleids, über die Menschheit kann man nicht anders reden als mit Mitleid, schrieb Peter Hacks. So, ja, ist auch mein Mitleid mit euch, mit mir selbst und mit der ganzen Menschheit einfach. Wie können wir das ausdrücken und dieses Leiden in was Produktives verwandeln, das dann hoffentlich was Revolutionäres hervorbringen kann? So wie eben auch schon das alleinige Aufschreiben des Leidens ein dialektischer Akt ist. Man entäußert das Leiden und so macht es Houellebecq. Auch wenn er nicht diese kommunistische Standfestigkeit hat, die Überzeugung, die Unnachgiebigkeit, die stählerne Kampfkraft, sich da zu behaupten und durchzusetzen in dieser verblödenden liberalen Öffentlichkeit, so demaskiert er den Liberalismus ja immerhin schonungslos und brutal. Und das ist ja auch sehr schön und auch schon ein revolutionärer Akt. Aber mit diesen Worten komme ich zum Schluss, muss wirklich sagen, dass ich mit der Folge nicht zufrieden sein kann. Einerseits die Tonqualität, andererseits aber auch mein konzeptuelles Vorgehen hier. Das ist, ich weiß nicht, weil das Problem, ach ja, ist auch egal. Aber ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin heute entäußert. Ich bin beherrscht. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich einfach von Folge 104. Vielen Dank und auf Wiederhören.